Leuengebrüll. Der Tag mit dem Meret Sonnemann und Gästen aus dem Landgasthof Leuenwittikon.
Geschätzte Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich nochmal zum Leuengebrüll am heutigen Charity-Event zugunsten der Stiftung Nachwuchsförderung Sport unter dem Patronat von der Alvoso Pensionskasse. Übrigens, falls Sie sich gefragt haben, die Hälfte vom Betrag, den Sie für heute Abend gezahlt haben, die kommt natürlich dieser Stiftung zugute. Sie haben aber auch, wie vorher gehört, die Möglichkeit, das noch ein bisschen zu erhöhen, damit alle NachwuchssportlerInnen ihre persönlichen Ziele erreichen können und damit auch Randsportarten in der Schweiz ein bisschen mehr gelebt werden können. Mit den entsprechenden Infrastrukturen, mit der Ausrüstung, aber auch mit dem Mentaltraining, das wir gehört haben. Also das ist extrem wichtig für alle jungen SportlerInnen. Für das heutige Leuengebrüll ist ein Punkt, wo ich mich besonders darauf gefreut habe. Für alle, die es nicht wissen, mein Herz schlägt vor allem für Hockey, Eishockey namentlich. Darum ist es, glaube ich, eines der wenigen Leuengebrüll, wo ich ein bisschen nervöser bin am heutigen Abend. Und ich darf mich auf der Bühne begrüßen, den Nino El Nino Niederreiter.
Merci vielmals.
Nino, merci vielmals, hast du den Weg zu uns in Leuen gefunden. Wir freuen uns ganz besonders. Und wir haben heute probiert, ein bisschen ein Bündner-Setting zu machen mit dem Passauger Allegra-Wasser. Wir haben das schon beim Ambiel auf Tisch gehabt. Ich denke, dann vielleicht bringen wir so ein bisschen Bündner Heimat auf Zürich. Er hat dann gemeint, ja, er hofft, es ist nicht nur Product Placement, sondern es wird auch gesponsert.
Ja, ich glaube, das hat er nicht so richtig verstanden, die Situation. Letztes Mal vor der WM sind wir auch da gewesen, mit der ganzen Mannschaft und jetzt noch Knutwiler gehabt. Und dann mit dem Remo geredet und gesagt, das kann es ja nicht sein. Ich komme vor allem noch hierher und dann hat er nachher umgewechselt auf Bazooka. Von dem danke vielmals, dass du das gemacht hast.
Man muss ja sagen, es ist wirklich gutes Mineralwasser. Und ich gebe jetzt ehrlich zu, ich bin jemand, der nicht gerne Wasser trinkt. Und der einzige Weg, wie ich Wasser trinke, ist, wenn es Blätterli drin hat und Passauger ist da, way to go.
Das war etwas gehört, natürlich.
Ich weiss, es ist vielleicht noch ein bisschen frisch, aber ich sage es trotzdem, du bist fünffacher WM-Silbermedaillengewinner. Eine riesige Leistung, eigentlich. Du hast vorhin gesagt, im Moment tut es vielleicht noch ein bisschen weh. Im Moment ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, der Bieli hat schon gesagt, 2013 war das noch so ein bisschen die kleine Schweiz, die zu dieser Silbermedaille gekommen ist. Jetzt haben wir sie 3 Jahre in Folge gewonnen. Also ein riesiger Erfolg eigentlich. Ich weiss, am Anfang ist es vielleicht noch so ein bisschen schwierig, weil schlussendlich hast du das Finale verloren. Trotzdem schauen wir schnell zurück auf die WM. Wir haben vorher jedes Spiel gewonnen.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man so zurückschaut, war es sicher eine unglaubliche WM. Aber es hat sicher schon viel, viel früher gestartet, wie du vorher gesagt hast. Mit dem WM 2013 war es wirklich so ein bisschen der Erfolg, den wir haben können mit der Nationalmannschaft. Wir hatten eine Mannschaft, die wir hätten eigentlich absteigen sollen, dazumal. Und dann war Sean Simpson der Headcoach und hat dann wirklich das erste Mal gesagt, komm, wieso denken wir nicht mal an eine Medaille und denken mal grösser. Und ich kann mich erinnern, der Sieger war dann, der Captain dort und hat dann, uns auch ein bisschen rumgeschmunzelt und gesagt, das will jetzt der wieder, dass wir da irgendwie sollten von einer Medaille träumen, weil es einfach so weit weg war. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt probieren wir mal, wir denken jetzt einfach mal gross. Und dann ist das wirklich ein bisschen so gegangen und dann über die Jahre ist sich das so verändert, dass wir jetzt wirklich dreimal hintereinander Silber gewonnen haben oder halt dann halt auch verloren in dem Sinn. Aber ich glaube, das, was am meisten bleibt, ist sicher die Freude, die wir dann können machen können, den Leuten weg vom Hockey und dass wir dann Leute dazu können bringen zum Hockey schauen, die vielleicht nichts mit dem Hockey zu tun hat. Und ich glaube, es ist das, was man jetzt zurückschaut in der WM, wie schön es war, die Euphorie können zu bringen.
Wie viel von dem nimmst du auch mit für deine weitere Karriere?
Ja, sicher sehr viel, weil ich sage nicht, dass meine Tage erzählt sind, aber wir sind sicher auch ein bisschen älter, haben jetzt noch ein Jahr, haben jetzt letztes Jahr gleich eine sehr zähe Saison gehabt, wir das Knie operieren vor der Olympiade, haben doch auch mein 1000. Spiel spielen in der NHL, wo ich zuerst nicht gewusst habe, ob es wirklich klappt oder nicht und haben gewusst, ich muss irgendwie nur 31 Spiele spielen, um das 1000. Spiel zu spielen. Dann war das nächste Highlight mit der Olympiade, wo ich gewusst habe, ich sollte auch noch spielen. Und dann, wo ich dann wirklich im März die Knie operieren konnte, wusste ich, das war die Befreiung, um zu wissen, was dann nachher kommt. Falls ich die WM spielen kann, super. Wenn nicht, dann konnte ich die Highlights machen. Und jetzt ist wirklich ein bisschen die Frage, wie lange hält der Körper auch noch.
Also ist einerseits die physische Fitness, die du gesagt hast, andererseits vielleicht auch so ein bisschen mental. Du bist sehr jung in der NHL. Wie schwierig war das für dich, so ein bisschen aus der Schweiz, als junger Spieler in die NHL geworfen zu werden in dem Sinne, oder auf Nordamerika?
Ja, es war sicher sehr schwierig. Ich glaube, wenn ich so zurückschaue, meine Mutter hat dazu mal gesagt, dass du kannst nicht nur den Körper ernähren, sondern auch den Geist. Und haben dann frühzeitig auch mit Mentaltraining angefangen, mit 14. Ich hatte dann sicher auch sehr schwierige Zeit gehabt, am Anfang, um dann wirklich meinen Eltern auch zu erklären, dass ich so einen Heizungsmonteur angefangen habe. Und es war eigentlich noch eine recht lustige Geschichte. Ich wollte ursprünglich einen Schlosser machen, aber die Lehre war dann 4 Jahre. Ich dachte, ja gut, mein Heizungsmonteur ist nur 3 Jahre. Ich war sehr gerne auf dem Bau. Und dann nachher habe ich dann angefangen. Habe dann eine Woche gearbeitet. Dann haben wir zuerst mal in die Schule gegangen. Dann haben wir schon zuerst ein Hockey-Turnier gehabt. Dann schon wieder gefällt. Und dann haben meine Eltern mir erklärt, dass ich dann das Jahr darauf auf Amerika will. Dann hat die Lehre halt wieder abgebrochen. Von dem war es eine kurze Zeit auf dem Bau. Aber wie gesagt, als ich nachher übergegangen bin, bist du dann halt gleich 16,5 gsi, bist dann weg von daheim und das war sicher eine schwierige Zeit eigentlich. Ja.
Was hat dir in dieser Zeit am meisten Kraft gegeben oder vielleicht auch am meisten Halt?
Ich glaube, die Leidenschaft zum Sport. Ich glaube, ich war einer, der so Freude am Hockey und natürlich ist es schön, von dem zu leben. Aber ich glaube, die Leidenschaft, der Teamsport, wo halt hast und dieses Leben in der Garderobe, ist das, was mich einfach immer wieder Freude macht zum Zurückgehen und darum spiele ich auch nach 16 Jahren immer noch Hockey und bin extrem dankbar dafür. Aber ich glaube, das ist das, was mich von Anfang an einfach immer Freude gegeben hat.
Wie hat sich das bei dir eigentlich so ein bisschen entwickelt, die Leidenschaft fürs Hockey?
Ja, ist noch. Also meine Eltern haben nie wollen, dass ich Hockey spiele, einfach weil es einfach so ein teurer Sport ist. Und das ist halt auch ein bisschen ein Problem heutzutage. Es ist ein bisschen ein Sport geworden, der mehr für privilegierte Familien ist. Also die Eis kostet, die Hockeyausrüstung und alles. Und dementsprechend wird es sicherlich mal in eine Situation reinkommen, wo es dann halt auch weniger und weniger Hockeyspieler gibt. Obwohl auch der Sport ein Sport grösser wird in der Schweiz. Aber du spürst es auch da, dass einfach alles viel teurer ist, weil ich dann doch auch 4 gute Kinder, die spielen alle Hockey und ich sehe es bei ihnen, wie sie, wie die Eltern oder meine Schwestern quasi müssen gleich auch immer relativ viel Geld in die Hand spielen. Aber zurückzusetzen, was hast du schon wieder gefragt? Sorry, jetzt bin ich abgeschweift.
Alles gut. Ich wollte wissen, wie sich die Leidenschaft für Eishockey bei dir entwickelt hat.
Ja, genau. Ich hatte einen Nachbar, der Hockey gespielt hat. Und dementsprechend hat er mich wirklich einfach mal mitgenommen ins Hockey und dann hat mir das auch so gefallen, dass ich dann zu den Eltern gegangen bin, ich möchte unbedingt Hockey spielen und habe gemerkt, dass ich nicht so Freude hatte und wollte dann mehr ein bisschen ins Fußball überdrängen, weil es halt ein bisschen auch günstig war. Und dann mit gut 9 habe ich dann entscheiden, welchen Weg und dann war es für mich klar mit Hockey.
Also wir sind alle sehr froh, dass du dich für Eishockey entschieden, definitiv. Ich glaube, das darf ich jetzt so für die Allgemeinheit sagen. Es ist einfach so ein bisschen, du hast vorhin gesagt, es war ein schwieriger Weg, so ein bisschen die NHL. Trotzdem, du spielst schon lange dort, hast auch ab und zu mal Teams gewechselt und du bist trotzdem überall als relativ beliebter Spieler in Erinnerung geblieben, wenn ich so die Medienartikel richtig interpretiere. Was glaubst du, macht dich als Mensch und als Spieler so ein bisschen aus?
Ich glaube, sicher ein Mensch, der sehr anpassungsfähig ist und wie gesagt, ich bin wirklich selten schlecht gelaunt. Ich bin immer ein sehr positiver Mensch. Ich gehe in jede Garderobe und schaue, dass es anderen gut geht. Egal, wie ich gerade momentan am Kämpfen bin, im Privatleben oder wie auch immer. Ich glaube, ich bin wirklich einer, der mehr für alle anderen schaut, wie für mich selber. Und das ist auf eine Art und Weise eine schöne Eigenschaft, aber ist auch im Sport zum Teil etwas, was sehr ärgerlich ist, weil zum Teil wäre ich auch lieber ein bisschen egoistisch und würde ein bisschen mehr für mich schauen. Aber auf eine andere Art und Weise hat es mich auch sehr weit gebracht.
Du hast vorher schon erwähnt, so das ganze Team-Spirit mit der Mannschaft zusammen, die Freude am Hockey behalten. Was hast du sonst, was dir in schwierigen Momenten vielleicht hilft?
Ich mache doch auch sehr viel Mentaltraining, weil ich habe das Gefühl, es ist wirklich etwas, was mir persönlich sehr gut tut und auch mit Leuten reden, weil früher ist es wirklich so gewesen, dass alles immer ein bisschen belächelt worden, das ganze Mental oder vielleicht auch Hilfe zu holen von irgendjemandem anders, um sich auch austauschen, vielleicht mit jemandem, den man überhaupt nicht kennt oder und wie auch immer. Und ich habe wirklich ein Mentaltraining dann auch zugetan, wo wirklich keine Ahnung hatte vom Hockey, dass ich das wir haben können von meiner Sicht einmal der Person zu erklären und arbeiten immer noch mit der Person zusammen. Und ich glaube, das ist das, was mich extrem weiterbringt, immer und immer wieder.
Was machst du mal, wenn du gerade nicht auf dem Eisfeld bist oder am Krafttraining machen fürs Eishockey?
Ja, ich bin ein sehr interessierter Mensch. Ich finde wirklich jegliche Berufsgattung, jede Sportart extrem cool. Ich bin sehr begeisterungsfähig für viele verschiedene Sachen. Wie auch jetzt mittlerweile das Wasser, was mich auch sehr interessiert. Und dementsprechend ist wirklich, bin ich einer, der wirklich sehr begeisterungsfähig ist.
Was hat dich am Wasser oder an Passauer und Allegra vor allem begeistert, wo du sagst, hey, da will ich einsteigen?
Ja, ist noch, grundsätzlich war es so. Eigentlich habe ich wie so einen Sponsoring-Deal finden. Oder so für mich denkt ja Gott, das wäre vielleicht noch etwas Cooles auf der Seite noch und so weiter und so fort. Und dann nachher, bin ich auf Basuk aufgegangen, haben dann das erste Gespräch gemacht und dann haben sie ganz klar gesagt, wir verkaufen Mineral und Wasser und wir verspiegeln keine Personen. Und dann denke ich, schon spannend, aber finde ich auch einen coolen Ansatz. Und so haben wir uns dann nachher kennengelernt. Und sind dann im nächsten Gespräch wieder aufgegangen und dann hat sich dann wirklich einfach eine wirklich mega coole Chemie zwischen uns gebunden. Ich habe das Gefühl, ich möchte wirklich ein Teil davon sein. Weil ich finde, jedes Gespräch und jedem Restaurant, du trinkst einfach Wasser oder Mineralwasser und das verbindet irgendwie ein bisschen Leute. Und so hat das Ganze ein bisschen angefangen und bin jetzt wirklich stolz, ein Teil davon zu sein.
Was glaubst du, macht das Wasser so speziell?
Ja, grundsätzlich ist es wirklich Schweizer Mineralwasser. Und für mich persönlich, ich bin halt aufgewachsen mit Basucker und mit dem Mineral und ich finde, es ist ein kraftvolles Wasser, es ist extrem gut und natürlich haben wir in der Schweiz sicher eine sehr privilegierte Situation, dass es sehr viel gute Wasser auch gibt und dementsprechend finde ich, sollte man das unterstützen.
Finde ich sehr cool, dass du das machst. Ich meine, viele Sportler und Sportlerinnen sind Ambassador für Brands. Du ja unter anderem auch von anderen Brands, aber da Teilhaber. Jetzt tust du ja noch eine andere Leidenschaft. Du bist auch beim EHC Chur dabei. Was ist jetzt so deine Faszination oder Motivation dahinter?
Ja, einerseits zum Sport etwas zurückgehen. Ich habe das ganze Hockey ABC in Chur kennenlernen und habe sehr viel dort gekriegt davon. Und ich sehe einfach ein bisschen das grosse Problem im Schweizer Eishockey für den ganzen Nachwuchs. Und ich glaube, das ist dort, wo mir ein bisschen Ansporn ein bisschen gibt, um hoffentlich dort etwas verändern können.
Was glaubst du, sind die wichtigsten Grundlagen, damit man wieder eine bessere Nachwuchsförderung hat im Schweizer Eishockey?
Ja, der Junge einen Athletenweg eigentlich geht, um den Jungen wirklich die Chance geht, um näher in die Nazi aufzukommen. Und ich glaube, die ganze zweithöchste Liga, die wir momentan in der Schweiz haben, ist einfach zu wenig gut und auf die wird zu wenig geschaut und ist schlecht aufgebaut, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich glaube, das ist das, was ich möchte ein bisschen auch mitteilen. Wir machen in Chur haben wir so eine Situation, wo wir eigentlich keine Ausländer brauchen, nicht, dass ich jetzt rassistisch bin, überhaupt nicht. Aber wir haben auch das Gefühl, wir möchten wirklich junge Athleten unterstützen und dass die Jungen, die vielleicht die Chance haben, also immer so, vielleicht anfangen, dass ich sehe, ein Spieler, der in der Nazi A ist, als 13. Stürmer zum Beispiel, der spielt vielleicht eine Minute in diesem Match und das bringt dem Spieler gar nichts. Der müsste ja gescheiter in der zweithöchsten Liga spielen und dort die Entwicklung machen, dass er dann wirklich dann nachher den Weg aufkriegt.
Also, dass er so die Erfahrungen kann sammeln und so seinen Weg findet. Du hast vorhin gesagt, du hast sehr jung angefangen mit Mentaltraining. Ich glaube, wenn mit ein paar Sportlern in diversen Sportarten redest, dann weisst du, Mentaltraining ist überall mittlerweile ein zentraler Punkt. Eben, du hast gesagt, früher hat man sich vielleicht noch ein bisschen darüber lustig gemacht. Mittlerweile ist es recht integriert. Ist das auch etwas, wo du sagst, hey, das müssen vielleicht gerade so Teams, die viel Nachwuchs generieren wollen, mehr noch machen?
Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, du kannst niemanden zwingen, um mentale Arbeit zu machen. Ich glaube, jeder geht dann Hilfe holen, wenn es auch wirklich braucht. Und ich glaube, man kann die Leute informieren, man kann zeigen, dass es Personen gibt, die einem hilft. Und dann muss jeder dann gehen, wenn er das Gefühl hat, ist der Zeitpunkt.
Was sind sonst für dich noch zentrale Punkte, wo du sagst, hey, ich will etwas zurückgeben, mit dem kann ich konkret etwas machen?
Ja, natürlich komme ich vom Hockey und wie gesagt, ich möchte wirklich eigentlich den Hockeysport grösser machen in der Schweiz und irgendwie, dass Leute Freude haben an diesem Sport. Und das ist sicher etwas, was mir sehr wichtig ist.
Was ist so ein bisschen deine Vision für das Schweizer Eishockey, wenn du sagst, du willst etwas zurückgeben, du willst den Nachwuchs aufbauen, du willst, dass die nächste Generation stärker zurückkommt? Ich meine, wir haben aktuell ein super Level vom Schweizer Eishockey. Was macht es für dich jetzt aus und wo sagst du, willst du noch hin?
Ja, logischerweise wäre natürlich ein Weltmeistertitel natürlich unglaublich gut, aber ich glaube, auf der anderen Seite, wir sind gleich die älteste Mannschaft in diesem Turnier. Und es kommt wie ein bisschen zu wenig nach. Und ich habe das Gefühl, wir werden ein bisschen zu fest blendet von der momentanen Situation. Und es wird sicher einen Moment angehen oder einen Moment geben, wo vielleicht auch das Loch könnte sein. Und das wird wie ein U18 zum Beispiel, die ist letztes Jahr abgestiegen. Und von der wird wie nichts diskutiert. Das wird wie einfach wie vergraben. Und das sind so Sachen, die ich in meinen Augen einfach nicht gut finde.
Und glaubst du, das ist rein mediale Präsenz? Oder müssen da vielleicht auch die Mitglieder vom Verband noch mehr machen?
Das geben wir natürlich ein sehr festes Detail. Aber ja, was soll ich sagen? Es sind ein Haufen Sachen, es ist uns wirklich nicht einfach gemacht worden, mit dem, nur schon auf dem Start der Weltmeisterschaft, wie das Ganze passiert ist, auch mit dem Fischer und alles. Das ist, kannst du anschauen auf beide Seiten, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Aber schlussendlich ist gleich noch die ganze Mannschaft involviert, die eigentlich nicht ein Teil hätte sollen sein von dem. Das ist entschieden worden vom Verband und von der höheren Kategorie und das hat wie nichts mit den Spielern zu tun. Gleichzeitig sind Spieler im Mittelpunkt, sie müssen medial alles beantworten. Und ich glaube, es ist das, was einfach nicht korrekt ist.
Also das, was eigentlich der Spieler in der Entwicklung, auch wenn es nur, sage ich mal, für ein Turnier ist, vielleicht schadet, dass man so Sachen zu fest ausschlachtet. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut, weil ich glaube, wir sind Spieler, wir sind auf dem Eis, wir müssen uns auf das fokussieren und gleichzeitig haben wir sicher auch das Glück, dass wir genug gute Leaders hatten, dass es jetzt die Mannschaft nicht gespalten hat, weil es hat dann gleich Diskussionen gegeben während der Mannschaft pro das oder pro das und da haben wir schon recht müssen navigieren, dass wir ein bisschen Ruhe in die Mannschaft hineinkriegen, dass wir wirklich auch uns auf das fokussieren können, wo wir auch müssen.
Trotzdem haben wir das als Team geschafft. Nochmal, das ist eine riesige Leistung. Wie definierst du persönlich Erfolg? Was macht das für dich aus?
Ja, Erfolg ist schon schwierig zu sagen. Ich glaube, Erfolg ist, wenn du andere Menschen kannst, glücklich machen mit dem, was wir gemacht haben. Und wie gesagt, unser Ziel war von Anfang an, oder mal so sagen, wir haben, bevor die WM angefangen hat, wo die Leute gekommen sind, sie haben gesagt, haben schon Tickets für das Halbfinale und Finale schon gekauft. Und dann habe ich schon für mich auch immer gedacht, das ist ein recht weiter langer Weg, bis wir dann wirklich dort ankommen. Es muss ein Haufen wirklich gut gehen, dass wir dort landen. Und ich glaube, es ist wie ein bisschen auch unterschätzt worden und gleichzeitig haben wir wirklich Schritt für Schritt das in die Hand genommen und haben gespürt, auch die Energie, die wir dann machen können in der Schweiz. Und ich glaube, es ist das, was am Schluss auch mit Venus von Pümplitz und alles ist wirklich so eine schöne Energie gewesen. Und ich glaube, das, was schlussendlich bleibt.
Du hast es vorhin gesagt, ihr habt definitiv etwas ausgelöst. Es haben Leute angefangen, Eishockey zu schauen, die vorher nicht Hockey geschaut haben. Ich habe es selber erlebt, wenn man nachher plötzlich 20. in einer Garage sitzt und die Spiele schaut, dass man das kann verfolgen kann mit Leuten, die so fragen, also wer ist das genau, der Nino Niederreiter? Und dann kannst du erzählen, hey, ist der und der Spieler. Und es macht persönlich auch Freude. Du hast gerade vorhin gesagt, Erfolg ist vielleicht auch, wenn andere kannst glücklich machen. Aber wann bist du glücklich?
Ja, glücklich bin ich endlich, wenn ich Hockey spielen kann. Und ich glaube, wie gesagt, ich meine, du machst das ganze Leben, spielst schon Hockey und ich sehe, du bist als kleiner Knirps, hast du solche Momente im Garten oder in der Stube, hast du gespielt und hast du geträumt, wo du vielleicht eben in einem WM-Finale kannst stehen und vielleicht Golden Goal kannst schiessen und dann bist du dort und schiessst dann halt gleich nicht, was halt ein bisschen schade ist. Aber gleichzeitig sind es solche Momente, wo du einfach träumst und ich glaube, solange du träumst, ist das etwas am Wichtigsten.
Also du kannst in dem Sinne deinen Traum auch ein bisschen leben. Was begeistert dich sonst noch so an diesem Sport? Jetzt hast du gesagt, eben der Team-Spirit, du kannst spielen, das Spielen macht dir Freude. Gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, hey, eigentlich sollten mehr Leute Eishockey spielen?
Ja, ich finde beim Hockey generell, du lernst einen Haufen. Das ist eine riesige Schule für das Leben, in meinen Augen. Du gehst du verlierst zusammen, du gewinnst zusammen, du lernst, wie mit Mitmenschen umgehen. Ich meine, es gibt genug Situationen, wo du dich vielleicht unwohl fühlst, wo du dich lernen wohlfühlen. Und desto älter du wirst, desto mehr geht es auch Richtung Business-Seite her. Bei der NHL gibt es ja gleich auch die sogenannten Trades, wo du vom einen Ort zum anderen kannst, transferiert werden. Und auch das ist eigentlich eine riesige Lebensschule, wo du mitmachst. Und ich glaube, es ist das, was Hockey auch sehr speziell macht.
Du sagst es, du wirst einerseits traded, andererseits sind ihr auch sonst in der NHL sehr viel unterwegs. Wie viele Spiele machst du pro Saison?
Also wir haben 84 Spiele ohne Playoffs. Da kommst du eigentlich gut etwas über 100 Spiele. Und wir fliegen natürlich alles. Dementsprechend fliegen wir mehr oder weniger eineinhalb Mal um die Welt. Und wir sind wirklich sehr, sehr viel unterwegs.
Und wie sind so die Touren organisiert? Schauen wir wirklich, dass ihr eigentlich vom einen Ort in den nächsten? Oder wie funktioniert das?
Es gibt schon so zwei Wochen lange Roadtrips, je nachdem, wo du dann entweder von Küste zu Küste gehst oder bleibst vielleicht gerade der Küste entlang. Aber hier jetzt Winnipeg ist nicht wirklich unbedingt attraktiv ist zum Zuschauen, sind wir eher eigentlich die Mannschaft, die dann wie ein bisschen Lückenfüller ist. Also wir spielen eigentlich eher, wenn wir auf New York gehen, dann spielen wir nicht nur Samstagabend, dann spielen wir am Montagabend. Und so Sachen, weil es einfach nicht so interessant ist für die Economy natürlich. Und ich glaube, es ist das, wo in der NHL sicher auch noch ein riesiger Punkt ist.
Wie gehst du mit dem um, dass ständig den Ort musst wechseln? Fällt dir das leicht, immer wieder zu fliegen, den nächsten Ort? Oder sagst du, man gewöhnt sich auch einfach daran?
Ja, man gewöhnt sich extrem daran. Und es ist natürlich auch ein sehr cooles und interessantes Leben. Du lernst natürlich die Städte in- und auswendig kennen über all die Jahre. Und du bist natürlich so viel mit der Mannschaft und das ganze Garderobenleben ist so lässig. Und ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten wird auch vermissen.
Jetzt, wenn du in Nordamerika unterwegs bist, gibt es etwas, das an der Schweiz vermisst ist?
Ja, eigentlich ein Haufen. Wir haben nur schon die Sprache, nur schon das ist etwas. Und meine Kollegen, die Freunde und einfach das Ganze, dass die, auf eine Art und Weise auch die Einfachheit, wo du kannst wirklich einfach zum einen zum anderen laufen und dort das Käferli machen, ist halt ganz andere Kulturen. Und in Amerika ist wirklich, du musst auch rübergehen, du musst performen und dann gehst du wieder heim. Und es ist der Teil neben dem Hockey, den gibt es wahrscheinlich so.
Und was schätzt du aber sehr an Nordamerika?
Wie offen die Leute sind. Und ich glaube auch, die Leute gönnen viel mehr den anderen Leuten. Und ich glaube, das ist das, was ich extrem schön finde in Amerika. Wenn ich wie jemand ein cooles Auto hat, dann fragt sie sich nicht, wieso hast du das oder warum fährst du das? Und in der Schweiz ist dann Kinder, ja, was macht dich der? Weißt du, dann schaust du wieder nachher. Bist du jetzt eifersüchtig und magst es dem wenig gönnen? Und ich glaube, das ist das, was ich den extrem schätze.
Also so ein eine andere Einstellung in dem Sinn, vielleicht auch zum Leben, wenn man das so sagen darf. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich meine, politisch muss ich jetzt hier nicht äußern und sicher nicht alles gut, was Amerika macht, aber ich glaube, die meisten Amerikaner sind wirklich gleich extrem lässig und die lieben den Sport, die sind sehr begeisterungsfähig und sind sehr offen und ich habe relativ das früher gesehen und auch kennengelernt, dass egal ob die Person, die am nächsten Tag auch wieder kennt, das spielt eigentlich wie der Moment, wo sie dort sind, der geniessen sie voll und ich glaube, das ist das, was extrem lässig ist, dass sie wirklich voll im Moment leben.
Ich glaube, das ist etwas, das habe ich in letzter Zeit oft gehört, dass man mehr präsent ist im Moment, dass man das vielleicht mehr erlebt. Ich glaube, das hilft uns vielleicht auch. Hast du Stationen oder Punkte in deiner Karriere, wo du sagst, hey, dort habe ich am meisten gelernt fürs Leben oder etwas, was dich besonders geprägt hat?
Ja, besonders geprägt ist sicher wahrscheinlich meine allererste NHL-Saison, wo ich bin relativ sehr früh getroffen worden, habe dann zwei, drei schwierige Verletzungen gehabt in diesem Jahr, bin dann immer hin und her gegangen von AHL zu der höheren Liga und auch finanziell hat es natürlich dort riesen Unterschiede gegeben. Aber weil meine Saison dort so schlecht war, habe ich dann sicher auch sehr an mir selber zweifelt, wo ich gewusst habe, bin ich genug gut in dieser Liga, will ich das überhaupt noch, möchte ich lieber in die Schweiz, möchte ich lieber den einfachen Weg gehen, was sicher auch gut gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite wollte ich es dann mir selber beweisen, sagen, schau, jetzt bist du so hoch getroffen worden, das ist ja so dein Traum, jetzt geh nach deinem Traum weiter und lebe heute noch.
Du hast es mitgenommen, du bist immer noch dort, du hast gesagt, du hast noch für ein Jahr einen Vertrag. Weißt du schon oder hast du schon mal überlegt, was du nachher machen kannst? Jetzt hast du gesagt, du hast dein Knie nicht mehr so operieren, du bist relativ schnell wieder stark zurückgekommen. Also von dem her, physisch hätte ich gesagt, noch fit, oder wie siehst du?
Ja, natürlich, ich bin sicher, wie gesagt, am Anfang März habe ich es operiert und bin doch relativ zügig zurückgekommen. Und gleich ein Arzt war sicher nicht schmerzlos gewesen. Und jetzt ist sicher auch Zeit, weil es richtig aufbauen ist, ja gleich auch nicht können. Aber du hast gewusst, du musst es eigentlich so bereit machen, dass du spielen kannst und dass du ready bist, für was dann halt dann auch kommt. Und auch gewusst, dass ich auch ein paar Spiele in der NHL noch zuerst spielen muss, wo dann einen Monat später dann war. Weil ich auch gewusst habe, ich kann nicht einfach die Saison denen einfach schleifen lassen und dann einfach das Gefühl haben, ich kann nachher den Chef fragen, dass ich die WM spielen darf. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Und so Sachen sind dann gleich auch im Kopf. Weil wir, wie gesagt, wir haben keine gute Saison in Winnipeg, wir sind in den Playoffs gekommen. Dementsprechend hat es mir auch die Chance gegeben, um an die WM zu kommen. Aber es sind halt alles so Sachen, die dann halt schon mitspielen, dass sie gleich die Wertschätzung sehen, dass du alles dafür machst, dass du zurückkommst und dann einfach am Schluss belohnt sein, dass du nachher an die WM gehen kannst.
Es ist schon auch nicht ganz einfach, wenn ich das so richtig rausgehört habe, wenn du in der NHL spielst, um einfach so bei der Nazi auch noch mitmachen. Wie hast du das einmal gemanagt? Oder wie sieht es einmal aus bei den Clubs? Lassen sie dich gehen oder musst du jetzt so ein bisschen mehr darum kämpfen? Wie viel muss von dir kommen? Wie viel sagt der Club, hey doch, ja, ist okay, kannst gehen?
Ja, grundsätzlich liegt es am Club. Also der Club hat ja deine Rechte und sie sagen dir, ob du gehen darfst oder nicht gehen darfst. Und du musst deine Physicals am Schluss machen, wo den ganzen Körpercheck machen und sie sagen, hey, look, das geht auch nicht mit dem Knie oder wie auch immer, dass wir lassen dich nicht gehen. Und dann gibt es die andere Seite, wo sie sagen, okay, vielleicht ist es nicht mal schlecht, um zu schauen, ob es verhebt wegen nächster Saison und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist es sicher dein Entscheid. Aber auf der anderen Seite, wenn etwas passiert, kann natürlich auch finanziell ein Loch geben.
Ja, es macht auch Sinn, dass die vielleicht mal noch meine Situation evaluieren und schauen, ob wir wirklich gehen können. Jetzt noch so ein anderer Punkt. Du spielst sonst in einem fixen Team, manchmal werden die Linien gewechselt und kommst dann in die Nazi und spielst mit ganz anderen Spielern. Vielleicht fällt es dir dort, dich auf die jeweiligen Mitspieler von deiner Linie einzufinden?
Für mich persönlich ist das wirklich relativ einfach, weil wie gesagt, ich bin ein sehr anpassungsfähiger Mensch und eigentlich auch vom Eis. Und ich bleibe eigentlich meinem Spiel immer und immer treu. Und ich glaube, das ist das, wo von mir weiss jeder Trainer genau, was er kriegt. Und Das probiere ich immer und immer wieder umzusetzen. Und dementsprechend ist es relativ einfach, um mich anpassen an ein System oder an ein Spiel.
Du hast vorhin Team Spirit und Kommunikation in der Garderobe ein bisschen angesprochen. Wie funktioniert bei euch Spielern die Kommunikation auf dem Eis?
Ja, die ist eigentlich, ja, du redest halt viel auf dem Eis und du musst natürlich, desto mehr natürlich, du mit jemandem zusammen spielst. Das hast du auch bei einem Algin und einem Ghetto gesehen, dann verstehst du fast blind schlussendlich. Und wenn du mit neuen Spielern zusammen spielst, dann musst du dich halt wie finden, du musst viel reden miteinander, dass die Automatismen ein bisschen reinkommen.
Und machen wir das vorher oder spielst du mal ein Spiel und sagst, hey, das ist ein Punkt, da müssen wir noch daran arbeiten, das müssen wir optimieren können, diskutieren jetzt vielleicht noch mit dem Trainer oder wie funktioniert das?
Ja, grundsätzlich hast du ein System, wo du spielst und das spielt ja eigentlich die ganze Mannschaft durch, ob jetzt du schon viel mal mit dem gleichen Spieler gespielt hast oder nicht, das System spielen eigentlich alle jetzt gleiche. Die Frage ist nur quasi, wie schnell kannst du das lernen und wie gut kannst du die Verständigung nehmen. Und ich glaube, das ist auch das Coole beim Hockeysport, das ist ein Haufen Sachen, ist gleich aus dem Bauchgefühl raus, wo du vielleicht siehst oder spürst und dementsprechend musst du auch viel reagieren.
Bist du eher ein Gefühlsmensch oder bist du eher so ein Overthinker, ein Kopfmensch?
Ja, ein bisschen beides. Ich bin sicher auch ein Overthinker. Wie gesagt, ich will es probieren, wirklich allen immer zurecht zu machen. Und dort stehe ich mir meistens auch selber im Weg und bin sicher ein Perfektionist und will wirklich einfach immer perfekt sein. Und das weiss ich, es geht auch nicht. Und dementsprechend bin ich sicher ein bisschen ein Perfektionist.
Glaubst du, es ist auch das, was braucht es, mit der NHL Erfolg haben? Oder was macht für dich so ein bisschen das Wichtige aus, was ein Spieler muss haben, um mit der NHL zu spielen?
Das geht nicht über die Freude. Ich glaube, das ist, wenn du keine Leidenschaft hast für etwas, dann kommst du in meinen Augen nie hin. Und ich glaube, das ist das, wo mit Abstand das Wichtigste ist. Und dem bleibe ich auch immer treu. Und sobald sie keine Freude mehr hätte, dann würde ich auch aufhören.
Und solange du vorhin noch hast, sehen wir dich ja hoffentlich noch ein bisschen spielen. Hast du etwas, wo du sagst, hey, das ist eine Routine, das möchte ich vor jedem Spiel machen können, egal wo ich bin?
Nein, grundsätzlich. Ich glaube, jeder Spieler hat seine Abläufe, wie er sich aufwärmt und so weiter und fort. Aber ich glaube, du musst so anpassungsfähig sein, weil es kann sein, dass du, wenn du vor dem Match mit dem Bus ins Stadion gehst, dass du im Stau bist und dann kommst du halt gleich eine halbe Stunde später, als was hättest du sollen. Und dementsprechend musst du einfach immer wieder reagieren auf das, was kommt.
Also gleich wieder Flexibilität, die du spalten musst. Also, du bist viel unterwegs. Du hast vorhin gesagt, du bist gerne in der Schweiz. Du hast Sachen in Nordamerika, die du sehr schätzt. Wie definierst du Heimat? Ist es für dich nur ein Ort? Ist es vielleicht ein Gefühl? Sind es die Leute? Was ist es für dich?
Ja, ich glaube, die Heimat ist wirklich ein bisschen Gefühl. Ich glaube, wenn ich mich wohlfühle an einem Ort, dann fühle ich mich daheim. Und wenn ich mit 14 bin ich von Kur auf den Fuss gegangen und danach von dort bin ich dann auf Amerika, bin dann von New York auf Portland, wo wirklich querbeet im ganzen Land ein bisschen umeinander war. Und dementsprechend habe ich es daheim und gleich nicht das daheim. Und ich glaube, es braucht sicher einen Moment, bis ich wirklich mal das daheim richtig finde.
Wenn man einmal so ein bisschen TV-Bericht verfolgt hat, dann haben wir gesehen, dass deine Familie fast alle deine Spiele geschaut hat am Anfang, egal welche Uhrzeit das es war. Wie hast du so die Unterstützung erlebt?
Ich glaube, ohne Eltern und ohne diese Unterstützung dann wäre ich nie dort, wo ich jetzt bin. Das ist ganz klar. Mein Vater war wirklich entschlossen. Jeden Match hat er verfolgt. Im Fernsehen morgen 3 und 4 ist er aufgestanden. Hat sich immer angeschissen, wenn wir in die Overtime gegangen sind. Weil dann ist er schon wieder arbeiten müssen. Und
dann, verstehe ich jetzt noch, ja.
Und so Sachen hat er dann gesagt. Er hat nie wirklich gewusst, wie es geändert ist, bis er dann wieder heimgekommen ist. Und das sind so Sachen, die natürlich bleiben. Und natürlich unglaublich dankbar. Und ich kann mich noch erinnern, eines meiner ersten Spiele ist Niederreiter hinten falsch gestanden. Und irgendwie habe ich das gar nicht gecheckt. Und dann hat es mal meinem Vater gesagt, schau doch nächstes Mal bitte auf das Liebli. Ich bin ziemlich sicher 2 T drin. Und dann tatsächlich 2 T drin gewesen. Und ja, aber es war recht lustig gewesen.
Aber das haben sie dann voll schnell korrigiert.
Ja, das hat sie noch einmal geflickt.
Aber gut, ist wenigstens jemandem aufgefallen. Ist das vielleicht so ein bisschen noch Nervosität gewesen, dass du dich gar nicht so darauf geachtet hast, sondern einfach alles spielen, ready haben und präsent sein und spielen?
Ja, absolut. Ich glaube, schändlich, du spielst schon nie wirklich für den Namen, der hinten drauf ist. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe eigentlich nie... vor allem in der Schweiz hat es früher nie so gewesen, dass du den Namen hinten drauf gehabt hast. Und der Grund, auch, warum ich 22 Jahre habe, ist eigentlich, weil es das erste Mal war, wo mein Name hinten drauf war. Und das ist dann wie so ein bisschen geblieben. Und dementsprechend, wenn ich kann, nicht mehr immer 22.
Das verstehe ich jetzt noch. Begleitet einem ja trotzdem irgendwie die Spielernummer, die man hat. Ist ja schön, wenn man die auch ein bisschen behalten kann. Hast du noch einen Tipp für junge Eishockey-SpielerInnen oder vielleicht Ältere davon?
Ich glaube, mehr Tippen für die Eltern wie für die Spieler selber. Ich glaube, die Eltern sind meistens diejenigen, die dem Kind glaube, am meisten im Weg stehen. Und sie probieren viel zu viel zu pushen, anstatt das Kind einfach machen lassen. Ich glaube, das Kind geht seinen Weg so oder so, ob es gut kommt oder nicht gut kommt. Und es gibt auch viele Eltern, die dann viel zu früh schon sehen, von Profi oder von NHL reden und gesagt haben, der könnte sehr gut werden. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, das Kind machen lassen und er wird seinen Weg gehen, wenn es sein muss. Und wenn nicht, dann ist es auch gut.
Also die Entwicklung einfach ein bisschen in Ruhe lassen. Das, was du ja auch probierst beim RC Chur, vielleicht die Spieler fördern, aber nicht überfordern. Ist das richtig so?
Ja, absolut. Ich glaube, es sind ein Haufen Athleten, die wahrscheinlich viel besser könnten sein als was sie sind, weil sie einfach auch von der Unterstützung her von der Haie. Es gibt einen Haufen, die so gefördert werden, dass sie irgendwann mal lustlos werden und kein Interesse haben am Sport. Und ich glaube, es ist das, was relativ ein näherer Grad von unterstützen und jemanden zu fest in eine Richtung pushen.
Glaubst du, ist das auch das, was sich am meisten verändert hat, jetzt vielleicht im Eishockey, so über die Jahre betrachtet? Wenn wir jetzt vielleicht so 20 Jahre zurückschauen, ist das dort noch nicht so stark vertreten gewesen, oder hat es dort schon gegeben?
Es hat sicher dort auch schon gegeben, aber ich glaube, heutzutage, man hat so viele Möglichkeiten. Ich meine, es gibt x Privattrainer, es gibt x Coaches, wo Eltern das Gefühl haben, sie müssen für meinen Sohn noch das machen, dies und jenes. Und ich glaube, so verleidest du eigentlich auch den Sport, weil es ist fast ein bisschen ein individueller Sport geworden, also ein Teamsport. Und ich glaube, es ist das, was auch jetzt verloren gegangen ist im Hockey. Und das ist auch das, was wir probieren, als Kur wieder ein bisschen zurückzuholen, dass es geht um den Sport, es geht um das Logo, das du vorne hast, es geht um miteinander zusammen gewinnen, egal ob jetzt du 7 Goal geschossen hast, 2 Goal oder wie auch immer. Und das ist das, was wir eigentlich fördern wollen und probieren, die Eltern ein bisschen zurückzudrängen, die dann am Schluss sagen, hast gesehen, mein Sohn hat 5 Goal geschossen. Und das interessiert eigentlich niemand wirklich.
Kommt ja eigentlich auch zu erfahren, weil eben, es ist ein Teamsport und am Schluss ist es wichtig, als Team Erfolg zu haben. Jetzt noch etwas ganz anderes, Nino. Ich habe manchmal genug Zeit, um auf Instagram zu scrollen. Und dann habe ich ein cooles Interview gesehen. Weil ich sage immer, Sportinterview neu erfinden kannst du nicht. Das heisst, Fragen werden sich wiederholen. Aber ihr seid gefragt worden als Nazi, was ihr noch für Talent habt, das die Leute vielleicht nicht erwartet. Weißt du noch, was du dir gesagt hast?
Wahrscheinlich Ukulele gehabt, gell?
Ich habe per Zufall eine Ukulele da.
Nein. Das würde ich nie machen. Nie im Leben. Also, es sind ein Haufen Sachen, die ich mache, aber das würde ich nie machen.
Ja, dann nicht.
Wenn wir rauslassen. Ich muss auch ehrlich sagen, es hat so eine Situation gegeben. Ich habe früher so Schlagzeug gespielt. Ja. Und dann in der Primarschule haben wir dann wirklich die Möglichkeit gehabt, am Eis, bevor die Schule dann anfängt, quasi ein anderes Instrument. Und dann ist dann wirklich tatsächlich eine Ukulele im Vordergrund gestanden. Und ich dachte, komm, das probieren wir mal. Und dann haben wir wirklich 2 Jahre lang in diesem Unterricht mitgemacht. Und hat sicher Spass gemacht, aber es ist nie so gut, dass ich jetzt hier will, vor allem spielen.
Aber da gehört, könntest du noch?
Ja, aber jetzt könnte ich schon noch.
Das ist etwa mein Niveau, also von dem her, das ist gut. Das nehmen wir so als Antwort an, das ist doch gut. Ich möchte jetzt euch noch die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen an Nino, falls ihr Sportinterviews könnt neu erfinden könnt. Die Frage war, was ihr für Supplements bekommt, was euer Essensplan ist, euer Ernährungsplan als Sportler. Es gibt ja recht moderne Ansätze, wenn man so richtig zuschaut mit dem OIM.
Ja, es hat sich wirklich tatsächlich extrem verändert, das anbelangt. Heute kriegst du wirklich jede Supplement, die du dir vorstellen kannst. Von Magnesium, von Zink, von weiss, Gucken, Kurkuma, weiss ich nicht was alles. Es ist wirklich mittlerweile alles, was du kriegst. Und gleichzeitig, ich bin einer, wo ich esse gleich das, wo ich Lust habe, was mir gut tut. Und ich habe das Gefühl, dem kommst du ein bisschen weiter, wie wenn du zu strikt auf irgendetwas gehst.
Also die Frage war nach den Fansongs. Es gibt diverse Fansongs. Und an der WM haben wir einen Song mehrmals gehört, nämlich die Venus von Bümplitz. Hast du jemals so etwas erlebt?
Nein, wirklich nicht. Es war wirklich jedes Mal so ein magischer Moment, wo wirklich einfach alle mitgesungen haben. Und wir sind auch jedes Mal auf dem Eis gestanden und haben die Menschenmenge hineinschauen können. Und alle haben wirklich mitgesungen. Und das war wirklich ein einmaliger Moment. Ja.
Also die Frage ist nach der Visierposition, ja. Weil du es immer etwas weiter oben hast, also etwas weiter oben am Helm, wahrscheinlich noch im erlaubten Rahmen. Aber ob es einen bestimmten Grund gibt, dass du den Helm so drehst und das Visier?
Ja, tatsächlich. Es war eigentlich so, in meiner ersten NHL-Saison hast du nach 9 Spielen hast du eigentlich zu deinem General Manager gehen. Und dann gibt es so eine Grandfather-Rule, wo sie dann quasi gesagt haben, du musst zu ihm gehen, du kannst ihn fragen, wenn du das Blixen wegnehmen darfst, dann gibt er dir die Erlaubnis und wenn nicht, dann musst du es dranlassen. Und ich hatte dann die glorreiche Idee, dass mit unserem Fighter damals bin ich da reingegangen, weil er hat eben auch noch das Blixen gehabt und dann hat er ihm gesagt, er darf es wegnehmen und ich habe es mir dranlassen. Und dann dachte ich, gut, wie komme ich am nächsten dran, um ohne Blixen zu spielen und dementsprechend es dann nachher aufzutun. Und dann habe ich es seitdem auch immer so gehabt. Aber es ist wirklich, weil ich auch nicht haben dürfen, hier zu machen.
Ja, also die Frage ist nach der Swiss League. Du hast es vorher schon angesprochen. Wir haben nicht gerade das Niveau, das wir brauchen, um Nachwuchssportler zu fördern. Und die Frage war, ob du eine Lösung siehst, wie man die Swiss League besser machen kann, damit man wirklich auch die Spieler in die National League bringt.
Ja, es gibt sicher einen Haufen verschiedene Ansätze. Ich persönlich ist zwar ein bisschen radikal, aber ich würde eigentlich die National League eigentlich verkleinern. Ich würde die zwei schlechtesten Mannschaften dementsprechend abtun und die Liga unten attraktiver machen, dass dann dort auch der Konkurrenzkampf grösser wird. Ich bin auch ziemlich sicher, es wäre gut, wenn man die Ausländer ein bisschen zurückstocken würde. Jetzt haben wir momentan haben wir, glaube ich, 6 Ausländer, da habe ich das Gefühl, würde 4 vorgelangen, aber du musst wirklich die zweithöchste Liga attraktiver machen und ich sage auch, du musst sie durchlässig machen. Wenn ich jetzt anschaue, ist jetzt 5 Jahre hinterlang Letzter geworden. Und ich bin auch überzeugt, dass das Shot von der Sieger genau das Gleiche machen können. Dass quasi, dass du alle Jahre hast du einen, der hochgeht, einen, der runtergeht. Und dass es hier ein bisschen interessanter wird.
Also die Frage war nach deiner Zukunft. Wenn du gesund bleibst, wenn du fit bleibst, wie lange du noch wirst in der NHL spielen?
Ich probiere sicher so lange wie möglich. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe noch ein Jahr, wo ich denen spielen würde sicher noch gerne ein bisschen verlängern und dann, aber es ist sicher auch Zeit, um sagen, den Jungen Platz zu machen und ich bin sowieso einer dafür. Ich bin jetzt nicht derjenige, der viele Grenzen hocken spielt, bin eher ein bisschen der Haudegen da draußen und spiele ein bisschen aggressiveres Spiel. Dementsprechend ja, sind, wie gesagt, einfach 2-3 Jahre wäre sicher der Wunsch und der Traum, aber mal schauen, wie es geht.
Also du sagst, du bist eher der physische Spieler. Glaubst du, dann ist das Verletzungsrisiko automatisch höher?
Ja, definitiv. Ich bin eigentlich meistens wirklich eben vor dem Goal oder halt dort, wo dann halt abgeschossen wirst oder eben halt von den Bandenchecks und halt von den Crosschecks und alles. Und das macht mir auf eine Art und Weise Freude. Ich glaube, das ist sicher auch Sachen, die man auch wird vermissen eines Tages. Aber man merkt es schon langsam mehr und mehr.
Was sagst du zum Material? Wie viele Stück brauchst du pro Saison?
Ja, grundsätzlich bei uns ist eigentlich ein Stück pro Match. Das heisst, ich persönlich brauche zwischen 60 und 70 Stück. Ich brauche 5 Pärchen Schlittschuhe, 10 Paar Händchen. Dann haben wir glaub, 3 Helme, die wir müssen auswechseln müssen, von auswärts und daheim, weil wir halt so viele reisen, dann werden halt die Taschen werden halt hin und her geworfen und da gibt es gewisse Regeln, dass halt wegen dem Helm, dass halt dort können wir Schäden kriegen, dann tun sie halt die Helme auch noch ersetzen und der Verschleiß eigentlich ist schon relativ hoch.
Also die Frage war nach einer Story aus der Garderobe, ob da irgendeine gute Geschichte hast, die du auspacken darfst, wo die Leute ein bisschen lachen
können. Du weisst ja selber, wie es in der Hockey-Garderobe zu und her geht. Das ist sicher nicht immer seriös, sicher nicht immer so, wie es sollte schon mal laufen. Und dementsprechend gibt es schon es gibt zu viele dumme Sprüche, die passieren in der Garderobe. Und, aber wie gesagt, wir sind sehr international in unserer Garderobe unterwegs mit der Welt schon, mit den Designern und von dem her. Es gibt, wie gesagt, es ist wirklich eine lustige Gruppe und ich kann wirklich Sachen wirklich nicht sagen, die eigentlich wirklich passieren.
Soll ja auch ein bisschen das Mannschaftsgeheimnis bleiben.
Genau.
Also es heisst, Winnipeg ist nicht so die beliebteste Franchise in der NHL. Ob du, wenn du noch kannst spielen, was wir alle sehr fest hoffen, noch eine Traumdestination hast, wo du sagst, hey, dort würde ich mega gerne noch spielen?
Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, für mich ist wirklich, ich würde unbedingt gerne mal den Stanley Cup gewinnen. Dass ich mal endlich mal etwas gewinnen kann. nein, und dementsprechend ist sicher, ich glaube, das wäre wirklich mein grösster Traum, um wirklich in einer Mannschaft zu sein, die die Chance hat, zum gewinnen. Und wir haben letztes Jahr eine super Chance gehabt in Winnipeg. Und Winnipeg ist sicher von der Stadt her sicher nicht so attraktiv, aber rein, was die Mannschaft selber bietet, die ganze Organisation, ist sie wirklich eine von der Besseren, weil sie machen wie die Stadt ein bisschen, sie rechtfertigt die Stadt ein bisschen, die Organisation, und das ist sicher etwas, was mega lässig ist, aber das sehen halt ein Haufen andere Spieler nicht. Du siehst natürlich nur die Stadt, du siehst, wenn du reinkommst, dann hast du, was du siehst und siehst nicht wirklich dahinter, wie unterstützend die Leute sind eigentlich gegenüber der Mannschaft, wie man die laufen jeden Tag und überall mit den Chats Sachen rum, und das sind Sachen, die in einer anderen Stadt halt eher nicht hast und die leben dort für das, und ich glaube, es ist sicher auch etwas, was lässig ist zum sehen, dementsprechend wenn wir wirklich eine sehr gute Mannschaft haben in Winnipeg, auch nächstes Jahr und hoffentlich noch ein paar Jahre nachher, dann würde ich auch gerne dort nochmal unterschreiben.
Danke vielmal, Nino, bist du da gewesen, hast uns die Einblick alle geteilt, super interessant gewesen und wir wünschen dir natürlich für deine Karriere, dass du noch etwas kannst gewinnen, wie du gesagt hast.
Wäre schön.
Und vor allem, dass du gesund und mit viel Freude kannst weiter Hockey spielen. Danke vielmal.
Danke auch vielmal.
Leuengebrüll. Der Tag aus dem Landgasthof Leuenwittikon. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.